Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Silvia Engels. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Heute ist also der Tag, ab dem bundesweit Gaststätten und Hotels bis Ende des Monats geschlossen bleiben sollen, ebenso wie Sportstätten, Opernhäuser oder Theater. Private Kontakte sollen weitgehend eingeschränkt werden und nur zwischen zwei Haushalten mit maximal 10 Personen möglich sein. Das ist so ungefähr die gemeinsame Regelung aller Bundesländer. Einige Bundesländer haben darüber hinausgehende Maßnahmen. All das dient der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie. Die Folgen für uns alle sind weitreichend und deshalb kommen wir auch heute in Kontrovers an diesem Thema nicht vorbei. Unser Titel: Teil Lockdown gegen Corona. Angemessen oder unverhältnismäßig? Unsere Gäste sind Bärbel Bass. Sie ist stellvertretende Fraktionschefin der SPD-Bundestagsfraktion und hat dort den Aufgabenbereich Gesundheit. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Bass.
Guten Morgen.
Dazu Gerhard Rudolf Baum, früherer Bundesinnenminister, langjähriger Verteidiger für Datenschutz und Bürgerrechte. Und er ist Vorstandschef des Kulturrats NRW, hier bei mir in Köln, direkt im Studio nebenan, getrennt durch eine Corona-sichere Glasscheibe. Guten Tag, Herr Baum.
Guten Tag.
Schließlich der Mediziner Martin Stürmer. Er war lange am Institut für medizinische Virologie an der Universität Frankfurt. Nun ist er Mitinhaber eines Forschungs- und Diagnostiklabors. Wir erreichen ihn in Frankfurt am Main. Hallo, Herr Stürmer.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Wie immer in Kontrovers freuen wir uns auf Ihre Diskussionsbeiträge. Wie nehmen Sie die neuen Einschränkungen wahr? Einige von Ihnen haben schon ab 8 die Gelegenheit genutzt, uns Ihre Meinung auf dem Anrufbeantworter rund um diesen Teil Lockdown zu hinterlassen. Hier ein Überblick.
Klaus Hochstadt, Bad Bergzabern. Die jetzt beabsichtigten Maßnahmen sind nicht verhältnismäßig. Man hat leider versäumt, Schwerpunkte zu setzen. Diese sind aber eindeutig nicht in der Gastronomie und in der Hotellerie zu finden.
Spieß München. Ich halte ihn für unangemessen. Ich bin Teil der Risikogruppe, nehme wahr, Kirchen sind offen, Theater, Kino, Museen geschlossen. Absolut unlogisch, weil die Abstände überall eingehalten werden können.
Krieger aus Stuttgart. Ich bin sehr froh, dass diese Maßnahmen jetzt endlich gekommen sind. Wir tun es dafür, Menschenleben zu retten oder Krankenhauskapazitäten offen zu halten. Und da ist es wert.
Marianne Klöckner aus Berlin. Also ich finde das Ganze sehr unverhältnismäßig und ich finde diesen sogenannten Light Lockdown einfach uneffektiv. Und auch wenn, hätte er schon früher sein müssen. Die Zahlen steigen jetzt an und es ist einfach alles immer zu spät und immer auf dem letzten Drücker.
Bachmann, Berlin. Nein, einzelne Maßnahmen sind nicht verhältnismäßig. Kontrollierte und kontrollierbare öffentliche Räume wie Kultureinrichtungen, die vor allem auch Bildungseinrichtungen sind, werden geschlossen, obgleich man die privaten Räume, sprich das persönliche Verhalten, runterregeln will. Ich bin freischaffend und auf Zeit im Museum tätig. Jetzt kaltgestellt.
Da haben wir einige Stimmen gehört. Vielen Dank für die Teilnahme. Frau Bass, das geht direkt an Sie. Wir haben es direkt gehört. Gastronomie und Museen schließen, Gottesdienste nicht. Einige fühlen sich kaltgestellt. Was entgegnen Sie?
Insgesamt muss man einfach sehen, dass wir ja bis jetzt zum 1. November oder jetzt zum 2., wo die härteren Maßnahmen greifen, ja auch schon Maßnahmen hatten. Trotzdem sind die Zahlen ja exorbitant gestiegen. Und wir müssen einfach feststellen, dass selbst bei den Hygienekonzepten, die es ja bisher, die Branchen sind ja gerade schon auch von den Hörerinnen und Hörern genannt worden, trotz dieser Hygienekonzepte sind einfach die Zahlen gestiegen und wir können jetzt zu 75% nicht mehr nachvollziehen, wo sie entstanden sind. Und das ist natürlich ein großes Risiko.
Das heißt, das Argument, was immer angeführt wird, es gibt in Museen oder es gibt in Konzertsälen überhaupt keinen einzigen bestätigten Fall von Corona, das wird ja immer erwähnt, das lassen Sie nicht gelten, weil man es einfach gar nicht mehr genau weiß.
Ja, weil uns die Gesundheitsämter einfach melden, dass sie auch die jetzt befragt werden, nicht mehr sagen können, wo sie sich infiziert haben. Es ist nicht mehr zurückzuverfolgen und deshalb zu sagen, da ist nie eine Infektion entstanden, kann ich so einfach nicht ja, akzeptieren, weil sonst wären die Zahlen ja nicht so hoch. Die müssen ja irgendwo entstanden sein. Und zu sagen, in bestimmten Branchen sind sie nicht entstanden, ist, glaube ich, bei den Zahlen, die wir haben und bei den Erkenntnissen, dass sie eben nicht zurückzuverfolgen sind, einfach eine These, die man, glaube ich, nicht so halten kann.
Herr Baum, Sie haben schon seit Ankündigung dieser verschärften Maßnahmen wieder die Verhältnismäßigkeit auch in Frage gestellt. Welche Rechtsnormen sehen Sie denn hier in Frage gestellt oder möglicherweise, dass diese ganzen Regelungen nicht rechtssicher sind?
Naja, also zunächst muss man sagen, es geht um einen Grundsatz unserer Verfassung, der einen hohen Rang hat, um den Lebensschutz. Leben und körperliche Unversehrtheit muss der Staat schützen, wo er kann. Und darauf bezieht sich alles. Das muss man deutlich sehen. Ich sehe natürlich auch, dass vieles schwer zu begreifen ist. Aber es findet innerhalb der Grundrechte eine Abwägung statt. Will man Kitas und Schulen offen halten oder Theaterhäuser? Also diese Abwägung findet statt. Man hat jetzt einiges offen gelassen. Zum Beispiel hat man die Arbeitswelt nicht einbezogen. Man hat nicht einbezogen die Verkaufsstätten, die Läden. Also dieser Abwägungsprozess ist gemacht worden. Da kann man darüber streiten. Mir gefällt da auch einiges nicht. Aber bitte sehen wir doch, wir sind in einer weltweiten Krise, wie die Menschheit sie nicht noch vorher nicht erlebt hat. Alle machen zu. Ganz Europa macht zu. In ganz Europa werden die Theater geschlossen. Das ist bitter, aber wir müssen sehen, wie wir jetzt da durchkommen. Und ich sage, ich habe das Gefühl, dass wir in eine düstere Zukunft gehen, jedenfalls in den nächsten Monaten. Das wird auch nach einem Monat nicht vorbei sein. Ich dramatisiere nicht, ich empfinde das als einen ganz tiefen Einbruch in unser gesellschaftliches Miteinander. Da müssen wir einfach durch.
Herr Baum, Sie hatten auf der anderen Seite im Vorfeld ja auch davor gewarnt, wenn das nicht rechtssicher begründet werden würde, dann gäbe es Klagemöglichkeiten, dann würden die Gerichte vielleicht wieder zuschlagen, in Anführungszeichen. Sehen Sie die Gefahr?
Also das jetzige Paket, das ist ja ein Zusammenhang, muss im Zusammenhang beurteilt werden, hat meines Erachtens, das sagen auch viele Verfassungsrechtler und Rechtsexperten, Bestand. Aber was fehlt und bisher hingenommen wurde, das ist die Mitwirkung der Parlamente. Die von uns gewählten Abgeordneten müssen entscheiden, nicht nur debattieren. Sie müssen uns sagen, ob sie hinter dem Konzept stehen oder nicht. Und das muss schnellstens geändert werden. Die Gesetze sind viel zu lasch und da muss der Bundestag ran und die Landtage müssen auch entscheiden.
Wir haben eben auch, und damit möchte ich Herrn Stürmer, den Virologen aus Frankfurt, ins Gespräch bringen, Frau Spieß gehört, die klagte, nein, es war, glaube ich, jemand anders. Auf jeden Fall war da die Klage, dass es immer wieder alles unverhältnismäßig sei, uneffektiv, immer zu spät. Das war Frau Klöckner aus Berlin. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie sehen Sie es aus virologischer Sicht? Kann man mit den getroffenen Maßnahmen, nach dem, was wir wissen über das Virus, die Welle brechen?
Ja, das Argument des zu spät, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil wir Virologen haben ja schon ein bisschen länger gewarnt, dass wir Infektionsgeschehen auch am Anfang gerade im privaten Bereich gesehen haben. Und natürlich muss die Politik auch erstmal eine Basis haben für ihre Entscheidung und abwägen zwischen wirtschaftlichen, sozialen und natürlich auch gesundheitsrelevanten Parametern. Auf der anderen Seite haben wir ja schon gesehen, dass mit der Freiwilligkeit und den gezielten Maßnahmen in dem privaten oder in dem Feierbereich, wie ich ihn mal gerne nennen möchte, nicht wirklich weitergekommen sind. Die Zahlen sind definitiv weiter gestiegen. Und um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen wieder zurückzubekommen, müssen wir zu diesem Schritt gehen. Und wir müssen aber, und das ist auch ganz wichtig, die Personen oder die Menschen in unserem Land weiter wieder mitnehmen. Weil ohne die Freiwilligkeit oder ohne die auch Akzeptanz in der Bevölkerung wird das Ganze nicht passieren. Denn wir haben weiterhin einen unkontrollierbaren privaten Bereich. Und wenn das ganze Geschehen jetzt eben aus dem öffentlichen kontrollierbaren Bereich dorthin abwandert und dort weiter gefeiert wird ohne Rücksicht, dann wird der Lockdown tatsächlich nicht viel bringen.
Herr Stürmer, Sie sprechen den Feierbereich an, aber es sind ja auch andere Bereiche betroffen. Unsere Hörerin Angela Franke hat zum Beispiel geschrieben, sie habe eine neurologische Erkrankung, die würde ihre Gehfähigkeit einschränken. Schwimmen sei deshalb für sie unabdingbar zur Erhaltung der Beweglichkeit. Jetzt sind die Schwimmbäder zu. Sie fragt, was macht dieser erneute Teil-Lockdown mit der Psyche oder eben in ihrem Fall auch der körperlichen Gesundheit der Menschen?
Ja, das ist natürlich immer ein Aspekt, den wir im Einzelfall schwierig berücksichtigen können. Wir können in den Maßnahmenkatalogen ja nicht anfangen, wirklich jedes Einzelschicksal, auch wenn es natürlich tragisch und ärgerlich ist und nachvollziehbar, dass man sagt, hier Mensch, ich brauche das jetzt für meine weitere Gesundheit. Es wird immer irgendwo ein Vorteil und ein Nachteil geben. Aber wir haben Infektionsgeschehen in Altersheimen, in Pflegeheimen. Es infizieren sich wieder sehr viel mehr ältere Menschen. Wir haben die Spitze des Eisbergs, also den Höhepunkt der Intensivbettenbelegung, noch weit vor uns. Also das wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich die Höchstzahlen sehen. Und wenn wir jetzt nicht eingreifen würden, dann würde uns das Ganze auf der anderen Seite komplett aus dem Ruder laufen. Und wir würden sehr, sehr viele Opfer beklagen müssen. Und das gilt es zu vermeiden.
Frau Baas, kommen wir wieder zu Ihnen. Sehen Sie denn genug Absicherung, auch durch Parlamente in diesem Fall, um eben Rechtssicherheit zu gewährleisten? Und wird, das ist ja eine Forderung vieler Parteien, auch für die nächsten Schritte das Parlament vorab stärker einbezogen?
Also als wir im März das Infektionsschutzgesetz verändert haben und der Bundesregierung und auch dem Bundesgesundheitsminister gewisse Kompetenzen gegeben haben, wussten wir nicht, ob die Parlamente überhaupt noch tagen können. Das war eine Situation, wo wir schnell handeln mussten und das war, glaube ich, auch so in Ordnung. Wir stellen aber jetzt fest, die Pandemie wird eben auch noch länger dauern. Wir werden auch noch weitere Maßnahmen möglicherweise über die Strecke brauchen. Und da ist es schon so, dass wir als Parlamentarier einfach sagen, diese Maßnahmen müssen zum einen erstens gut erklärt sein. Und dass wir als, ich bin ja auch Parlamentarierin, wir müssen das vor Ort auch erklären bei allen Schwierigkeiten. Und deshalb muss es in den Parlamenten auch diskutiert werden. Im Bundestag, kann ich sagen, haben wir sehr oft diskutiert, aber eben bestimmte Dinge nicht entschieden, sondern das haben halt die Länder über ihre Verordnungen gemacht oder auch der Gesundheitsminister über Anordnungen. Aber das haben wir ihnen auch als Kompetenz so gegeben. Aber je länger es dauert, umso mehr müssen wir eben auch die politischen Entscheidungen, warum bestimmte Bereiche geöffnet bleiben und andere nicht, eben auch erklären. Und ich weiß, dass manche Landesparlamente seit Juni nicht mehr diskutiert haben. Und deshalb ist es richtig, dass wir bei Verordnungen eben auch sagen, die ein oder andere, die richtig auch in die Grundrechte eingreift, durchs Parlament müssen. Also wir haben da auch schon ein paar Vorschläge als SPD-Fraktion, wo wir sagen, wir müssen das besser begründen, damit es auch vor den Gerichten am Ende hält.
Nun ist es ja so, dass einige Bundesländer sogar weitergehen als die Maßnahmen, über die man sich verständigt hat. Der bayerische Ministerpräsident Söder zum Beispiel hat noch einmal angekündigt, die Kontaktbeschränkungen würden auch für den privaten Raum gelten. Das Kabinett dort hat das auch in eine Verordnung gesetzt. Ist das, Herr Baum, Ihrer Ansicht nach juristisch zu halten?
Na gut, also dringende Empfehlung, bitte im privaten Bereich jetzt nicht auszuweichen. Es gab ja einen Hörer am Anfang, dessen Argument mir durch den Kopf geht, nämlich er sagt, in den Konzertsälen konnten wir das noch im Griff haben. Was in den Wohnungen passiert, können wir nur sehr schwer kontrollieren. Das ist auch so. Nicht, wir können nicht die Polizei in die Wohnung schicken und praktisch Kontrollen machen, sondern wenn es besondere Vorfälle gibt, wenn man weiß, in einer Wohnung findet eine Riesenfeier statt, dann muss man das verhindern. Aber das ist sehr schwer, soweit es in den persönlichen Bereich geht, den Staat da ins Spiel zu bringen. Und ich sag noch was zu den Parlamenten. Frau Baas, die Parlamente sollen nicht nur diskutieren, sie sollen entscheiden. Und die Länder können sich die Kompetenz sofort holen. Im Grundgesetz steht, sie können das zu einer Aufgabe machen, die gesetzlich geregelt wird. Das sollten sie tun. Und dann steigt auch die Akzeptanz, wenn wir das Volk sehen, dass unsere Volksvertreter nicht nur reden, sondern auch die einzelnen Maßnahmen mitentscheiden, meine ich, ist die Akzeptanz in besseren Händen, als wenn es nur durch Presseerklärung und Erlasse der Regierung erfolgt.
Frau Baas, wollen Sie antworten?
Ja, da sind wir gar nicht auseinander. Ich sehe auch, dass einfach es nur in einer Verordnung zu regeln das eine ist, aber der große Rahmen muss schon auch von uns in der Politik festgelegt werden, per Beschluss, per Gesetz. Also zum Beispiel, ab wann man irgendwie Schutzkleidung tragen muss, diese Maskenpflicht. Also das sind so Dinge, die muss man im Parlament nicht nur diskutieren, sondern auch entscheiden. Da gebe ich Herrn Baum vollkommen recht, das erhöht die Akzeptanz für Maßnahmen. Und ich erinnere mal daran, dass wir ja oft kritisiert haben, dieser sogenannte Flicken Teppich, dass die Bürger ja auch oft gefordert haben, bundeseinheitliche Regeln zu schaffen. Und das muss dann im Parlament auch entschieden werden. Also Diskussion ist da an der Stelle auch zu wenig. Ich warne aber davor, dass wir jede Einzelmaßnahme am Ende diskutieren. Da gibt es auch Diskussionen, aber der Rahmen, der muss stehen und dann können die Länder in den Verordnungen das auch jeweils in ihrem Land umsetzen.
Nein,
das
die Länder müssen auch ihre Landtage fragen.
Na, natürlich,
Die Länder haben die Hauptkompetenz und die Landtage sind verantwortlich. Das ist eine Formalität, aber die Formalität führt eben wirklich in der Demokratie zu mehr Akzeptanz. Wir sind eine parlamentarische Demokratie.
Auf der anderen Seite, um hier mal wieder unseren Hörern den Raum zu geben, gibt es ja auch Beobachtungen, dass Schnelligkeit eine Rolle spielt. Wir haben durchaus einige Stimmen hereinbekommen. Das schreibt zum Beispiel Ranit Barber aus Mainz. Ein noch härterer Lockdown sei wahrscheinlich effektiver. Einige Stimmen ähnlich, die klagen, dass es zu spät kam. Und unser Hörer Nick Mover aus Berlin hat seine Zweifel, ob der Vorlauf von der Ankündigung vergangenen Mittwoch bis zum Inkrafttreten der Maßnahmen heute eine gute Idee gewesen sei. In Berlin zumindest, schreibt er, sei am Wochenende Ausgehen und Feiern angesagt gewesen. Alles, was eben jetzt nicht mehr erlaubt sei, wurde ausgiebig ausgeübt. Er vermute, dass in den nächsten 14 Tagen deshalb die Fallzahlen erstmal durch die Decke gehen würden. War es dann doch wieder zu spät, Frau Baas?
Nein, im Gegenteil. Das ist ja oft die Kritik, die Parlamente sollen deshalb nicht entscheiden, weil es zu lange dauert. Diese Kritik teile ich überhaupt nicht. Wir haben, glaube ich, als Parlamente auch schon bewiesen, dass wir schnell handeln können, wenn es sein muss, und auch schnell diskutieren und entscheiden können. Und klar, man kann sich immer auch vorstellen, es ist eine politische Entscheidung, dass man zum Beispiel Kitas und Schulen nicht schließt. Das ist ja auch begründet worden. Natürlich gibt es Leute, die sagen, wir hätten alles sofort zumachen müssen. Nur man muss sich ein Stück weit auch darauf einstellen, die Einrichtungen, vor allen Dingen, die jetzt geschlossen werden, dass man das nicht von heute auf morgen macht, das ist ja auch in der Vergangenheit kritisiert worden. Und ich finde, den Zeitraum von Mittwoch bis jetzt Montag, das muss schon sein. Und insofern halte ich das jetzt nicht für zu lang, was die Entscheidung angeht.
Herr Stürmer, ich habe es angesprochen, Sie waren als Virologe lange an der Universität Frankfurt tätig, sind nun Teilhaber eines privaten Laboratoriums in Frankfurt. Unter anderem testet auch Ihr Labor auf SARS-CoV-2. Wir hören ja sehr viel, dass die Testkapazitäten ausgelastet oder sogar schon überlastet sind. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, wir fahren auch seit Wochen am Limit. Es ist tatsächlich so, dass wir es immer noch schaffen, unseren Zeitrahmen einzuhalten, also die regulären Befunde in der Regel innerhalb von 24 Stunden tatsächlich auch durch sind. Da ist es auch ganz wichtig, dass man als Labor irgendwo auch seine Grenzen kennt und keine Projekte oder sagen wir mal Aufträge annimmt, wo man weiß, dass man damit den Laden letztendlich lahmlegen wird. Aber es ist schon so, dass die Mitarbeiter wirklich ihr Bestes geben und es ist hart im Augenblick.
Ganz praktische Fragen kommen jetzt auch auf. Ulrich Schneider aus Schwalbach schreibt zum Beispiel, es habe Versäumnisse gegeben, es sei genug Zeit gewesen, eine Produktion von FFP2 oder FFP3-Masken stärker zu initiieren. Außerdem fragt er nach dem Volumen für die Schnelltests, da sei zu wenig geschehen. Frau Baas, ist das so?
Also wir haben jetzt nach März sehr schnell in Gang gesetzt. Der Gesundheitsminister hat erstens sehr viel eingekauft. Wir haben die Produktion erhöht bei den verschiedenen Firmen. Also ich glaube, dass was das Schutzmaterial angeht, wir zurzeit, es sei denn, jemand würde mir jetzt was anderes bestätigen, keine Probleme haben. Die Schnelltests sind ja jetzt erst auf den Markt gekommen. Aber man muss sich natürlich fragen, ob die Teststrategie bisher so richtig war. Also wir haben sehr viel getestet, als die Reiserückkehrer getestet werden sollten und auf der anderen Seite zu wenig getestet, was Pflegepersonal, medizinisches Personal angeht. Das haben wir jetzt seit 15.10. ist eine neue Teststrategie auch in Kraft. Das nutzen wir jetzt und man kann immer oft nur reagieren und das ist immer die Frage, sind wir zu langsam oder zu schnell? Also wir haben, was das Schutzmaterial angeht, auf jeden Fall sehr stark nachgelegt und auch viele Unternehmen gefunden, die sich da engagieren und das wird auch unterstützt und insofern muss man auch manchmal, man lernt ja dazu mit neuen Tests, mit Schnelltests und das wird auch noch weitergehen und ich glaube, dass auch das, was uns Experten sagen, das wird sich noch weiterentwickeln und wir müssen das relativ schnell dann auch umsetzen und nutzen.
Herr Stürmer, hat man aus Ihrer Sicht den Sommer nicht genügend genutzt für die Vorbereitung?
Na gut, solche Entwicklung eines Schnelltestes oder die Erweiterung der Testkapazitäten kann man nicht von heute auf morgen machen. So ein Schnelltest muss natürlich auch entsprechend validiert sein, weil es bringt uns nichts, halbgegorene, halbfertige Lösungen auf den Markt zu schmeißen. Man soll ja auch ein gutes Gefühl haben als Labor, wenn man diese Tests empfiehlt. Und dementsprechend weiß ich, dass da auch mit Hochdruck dann gearbeitet worden ist. Und auch, wie gesagt, Testkapazitäten, ich sehe es ja selber, wenn wir Geräte nachbestellen wollten, hat man uns bei den Firmen ausgelacht. Also es ist einfach auch nicht möglich, unendlich die Testkapazitäten mit der gängigen Methode zu steigern. Insofern ist es jetzt ganz wichtig, die zur Verfügung stehenden Schnellteste jetzt schnell eben auch wirklich einzusetzen. Die Strategie, haben wir ja gerade gehört, ist schon da und das ist auch vernünftig. Es muss jetzt heute relativ schnell gehen und das auch wirklich umgesetzt werden.
Herr Stürmer, bleiben wir noch kurz bei Ihnen. Wie sehen Sie im Moment an dem, was Sie von Kollegen erfahren, die Auslastung der Krankenhäuser, die Intensivbetten? Wie viel Luft ist da noch?
Ja, zum Teil ist die Luft da schon ganz schön dünn geworden. Gerade jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, Offenbach und auch Darmstadt. Die Häuser fangen schon an, keine Covid-Patienten mehr aufnehmen zu können und entsprechend eben im Hessischen weiter zu verlegen oder sogar über die Landesgrenzen hinaus. Und wir sind noch bei weitem nicht am Höhepunkt. Also wir müssen wirklich aufpassen und dass uns das nicht in die Situation führt, dass wir so weit kommen, dass wir Patienten ablehnen müssen und entscheiden müssen, wer kriegt das Bett und wer nicht.
Herr Baum, viele wissen das nicht, aber Sie sind auch Vorsitzender des Kulturrates NRW. Das ist ein Dachverband, in dem mehr als 100 Verbände zusammengeschlossen sind, die alle rund um Kultur tätig sind, von Musik über bildende Kunst bis hin zu Literatur. Wie reagiert Ihr Verband nun auf die Beschränkungen, die ja auf der einen Seite finanziell kompensiert werden soll staatlich, auf der anderen Seite aber natürlich eine Branche trifft, die ohnehin hart gebeutelt ist?
Ja, also das ist so, wir sind wirklich tief getroffen, ein Schock und es bestürzt uns, dass die Rolle der Kultur und der Gesellschaft, so die ja ganz wichtig ist, eine Art Lebenselixier für die freie Gesellschaft und viele Menschen in der Krise brauchen jetzt Kultur. Uns macht betroffen, dass man so ohne weiteres die Kultur einbezogen hat und vor allen Dingen auch empört uns geradezu, dass die Kultur sozusagen auf eine Stufe mit anderen Freizeitvergnügen gestellt worden ist. Nun ist es so und was wir uns jetzt vorgenommen haben, dass wir auf jeden Fall verhindern, dass die Künstlerinnen und Künstler, die Freischaffenden, die Selbstständigen, und sie sind in einer Existenznot vielfach, dass sie sozusagen auf der Strecke bleiben. Aber auch die kulturellen Einrichtungen sind betroffen, die privaten, die freie Szene. Das Wichtige ist jetzt, dass kein Schaden entsteht, der nicht mehr zu reparieren ist. Und deshalb konzentrieren wir uns auf die Rettungsschirme. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen solche landesmotivierten Rechnungsschirme, landesfinanzierten Rettungsschirme. Es gibt sie im Bund. Sie müssen jetzt ausgebaut werden und wir müssen uns darauf einrichten, dass das noch länger dauert, dass wir also die Kultur am Leben erhalten müssen. Und ich verstehe schon, dass also viele Kultureinrichtungen jetzt sagen, wir haben doch Hygienekonzepte gemacht, nicht? Und ich habe immer gesagt, die Fahrt in einer Kölner Straßenbahn ist aus meiner Sicht gefährlicher als in einem Konzertsaal, wo 250 Leute sitzen und ansonsten 2500. Aber es ist offenbar die Absicht der Regierung, die Kontakte einzuschränken. Und da hat sie eine Abwägung vorgenommen, die jetzt also in Kraft ist. Was aber gesagt worden ist von der Regierung, das halte ich für ganz wichtig, dass diese Hygienekonzepte nicht umsonst gemacht worden sind. Denn, das müssen wir uns auch vor Augen führen, in einem Monat ist das ja nicht vorbei. Dann werden die Theater hoffentlich wieder geöffnet, aber eben auch wieder unter Beschränkung. Also wir sind in der Kultur tief betroffen, aber irgendwo gibt es auch ein Gefühl der Solidarität und das Gefühl, dass man in einer solchen Situation Leben schützen muss.
Frau Baas, ich möchte Ihnen ergänzend dazu eine Mail von Tim Aritz aus Bonn vorlesen. Er begrüße die aktuellen Corona-Maßnahmen, aber was für ihn völlig unverständlich sei, sei eben das Verbot jeglicher Kulturveranstaltung. Gottesdienste dürften aber weiter stattfinden und er kritisiert zum einen, seien Gottesdienste immer wieder als Superspreader-Events aufgefallen, zum anderen nehme er es so wahr, dass mehr Menschen die Kulturveranstaltungen vermissen würden als Gottesdienste. Warum sind die Gottesdienste diesmal ausgenommen, wenn es doch darum geht, jeden Kontakt zu reduzieren?
Also ich selbst war bei den Diskussionen nicht dabei, aber so kann man natürlich immer jede politische Entscheidung, warum das eine aufbleibt und das andere nicht, natürlich immer diskutieren. Das ist ja auch der Punkt, warum wir sagen, die Parlamente müssen auch deutlich machen, warum die Entscheidung so oder so getroffen wird, damit die Akzeptanz da ist. Warum Gottesdienst, das hat sicherlich auch ein Stück weit mit der Religionsfreiheit und Ausübung zu tun. Aber da will ich nicht spekulieren. Insgesamt geht es uns darum, Kontakte zu reduzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und was ich auch für falsch gehalten habe in der Diskussion, war, dass tatsächlich der ganze Kulturbereich manchmal bei dem einen oder anderen in der Diskussion abgetan wurde, als wäre das irgendwie nur so eine Feierbranche. Da gebe ich Herrn Baum recht, das ist nicht akzeptabel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt diese Branche ganz speziell auch stützen, denn die sind ja schon seit fast einem Jahr gebeutelt und im Teil-Lockdown, weil sie ja überhaupt ihre Besucherzahlen die ganze Zeit nicht so hochfahren durften, dass sie davon gut leben können. Deswegen ist jetzt wichtig, dass jetzt parallel sofort auch 10 Milliarden beschlossen wurden von der Bundesregierung, damit man diese Branche jetzt auch stützen kann. Und das brauchen wir auch danach noch.
Wir erleben jetzt, dass es viele, viele Verordnungen gibt, die natürlich die Länder jeweils für das Bundesland treffen, die auch sehr verschieden sind. Frau Baas, ich hatte Sie kurz schon vor der Sendung angesprochen, ob Sie erklären können, warum zum Beispiel in NRW als einzigem Bundesland der Musikschulunterricht auch online ab heute verboten sein soll. Präsenzunterricht könnte man ja verstehen, aber auch online. Uns erreichen hier ziemlich viele E-Mails, die sich das nicht erklären können, denn gerade Online-Unterricht sei ja nun überhaupt nicht ansteckend. Sie haben ja schon gesagt, Sie kennen jetzt diese Hintergründe dieser Verordnung nicht. Aber wie sehr können solche Verordnungen, die im Moment nicht unbedingt gesunden Menschenverstand erkennen lassen, die Gesamtheit der Maßnahmen torpedieren?
Also ich kann nur meine persönliche Meinung jetzt dazu äußern, weil wir ja auch alles im Moment auch finanziell von Bundesseite dafür tun, die Länder zu unterstützen, dass sie digitalen Unterricht auch für die Zukunft ausbauen. Deswegen, es wundert mich, dass Online-Unterricht nicht möglich sein soll. Das kann ich persönlich, wie gesagt, ist meine persönliche Auffassung, nicht nachvollziehen, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Denn gerade diese Online-Geschichten wollen wir ja ausbauen, damit man auch zukünftig, wenn die Maßnahmen, die wir jetzt haben, dass man auch teilweise bei Schulen weiter digitalisiert und Online-Unterricht auch weiterhin ausübt. Das ist elementar wichtig, glaube ich, auch für die nächsten Monate. Und das führt, glaube ich, nicht zur Akzeptanz, wenn dann Online-Unterricht nicht stattfinden kann.
Also das kann ich nicht nachvollziehen. Herr Baum. Als Kulturrat Nordrhein-Westfalen mit aller Kraft gegen die Schließung der Musikschulen gekämpft. Es ist mir auch kein Grund bekannt, warum sie anders behandelt werden sollten als die Schulen. Und so eine Entscheidung beschädigt, wie Sie eben gesagt haben, Frau Baas, wirklich die Glaubwürdigkeit der Entscheider, also der Regierung. Sowas darf eigentlich nicht passieren.
Wir haben unseren ersten Hörer in der Leitung. Das ist Herr Reitz. Er ruft uns aus Goslar an. Ich grüße Sie, Herr Reitz.
Hallo, schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Ihr Beitrag.
Also ich habe zum einen eine Frage, und wenn man jetzt vom Gesundheitsamt die Nachvollziehung, ist für mich nicht ganz klar, auch aus der Sendung von Anne Will, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wäre jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den Kulturbereich, würde mich infizieren und man würde das ja eh erst nach 5, 6, vielleicht auch 7, nach 8 Tagen, so genau weiß man es ja auch nicht, feststellen, dann wäre die Nachvollziehung ja nicht mehr, oder es wäre nicht mehr nachvollziehbar, weil ja so viele Tage dazwischen gehen, sei es da sind. Also dann wäre ja eigentlich eine Nachvollziehung nie möglich, weil ich weiß ja nie, wo ich in 5, 6 oder 7 Tagen oder 8 Tagen gewesen bin. Das weiß ich ja nie. Also wie man dann, wenn man vielleicht 200, 300 Infizierte hätte, wäre das vielleicht machbar. Aber bei 4.000, 5.000, jetzt haben wir ja weit mehr, wäre es ja sowieso nicht mehr nachvollziehbar. Dann das zweite Frage, die mir noch eingefallen war, worum gibt es zum Beispiel, weil man über Masken gesprochen hat, denn nicht eine Definition, was eine Maske auch ist, könnte man jetzt zum Beispiel machen, dass gewisse Stoffmasken, die so dünn sind, dass sie gar nichts bringen, auch da mal einschränken oder verbieten würde. Das nächste ist, dass man zum Beispiel die Leute, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, habe ich jetzt dagegen, dass man eine andere Meinung ist. Aber die treten ja sehr oft auf und halten sich an nichts. Dann löst man diese Demonstration auf. So. Aber diese Leute müsste man normalerweise vom Gesetzlichen alle sanktionieren. Ist man gar nicht in der Lage, das zu sanktionieren. Also das sind so Dinge, die, wo es auch in der Bevölkerung brodelt, wo viele sagen, guck mal, das stehen die alle zusammen, 1000 oder wie viel, und halten sich ja an nichts. Und die anderen halten sich an was, erstellen Hygienekonzepte und werden so sanktioniert, dass ihr Laden dann geschlossen wird.
Herr Reitz,
das ist so ein Missverhältnis, was da eben ist.
Ja, da nehme ich gerne, Sie haben mehrere Aspekte genannt, diesen dritten Aspekt mal auf. Das ist auch etwas, was viele Hörerstimmen, die ich hier per E-Mail bekommen habe, kritisieren, dass gerade, sei es jetzt Demonstrationen oder sei es eben auch bei Feiern, die nicht erlaubt sind, die Sanktionen nicht hart genug seien. Frau Bass, was entgegnen Sie?
Also wir haben ja Maßnahmen und das legen die Länder ja auch fest, welche Bußgelder erhoben werden. Ich kritisiere das auch, aber das ist genau die Abwägung, die wir immer haben. Grundrechte, also zu demonstrieren, da muss festgelegt werden, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Also zum Beispiel, dass eine Maske getragen werden muss. Und wenn das nicht stattfindet, dann müssen eben auch die Bußgelder verhängt werden. Und die kann man dann durchaus auch höher machen, um auch die Akzeptanz dieser Maßnahmen dann vollziehen zu können. Ich finde, das ist wichtig, weil es in der Tat sonst auch nicht zu Glaubwürdigkeit führt, wenn auf der anderen Seite wir Einrichtungen immer wieder schließen müssen und dann sichtbar wird, dass andere sich an die Maßnahmen überhaupt nicht halten. Also Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, sollte auch sein, aber dann muss es auch unter Auflagen stattfinden und die müssen dann auch sanktioniert werden, wenn sie nicht eingehalten werden.
Ich nehme den Aspekt von Herrn Reitz auch von anderer Seite nochmal auf. Herr Stürmer, Stoffmasken, die nicht wirken, verbieten, hier höhere Standards setzen, war ein Aspekt, und die Gesundheitsamt-Nachvollziehung. Da würde er nicht verstehen, wenn man sowieso nicht mehr hinterher käme, weil die Events, um die es geht, zu lange zurückliegen, wie man hier wieder Ordnung hineinbekommen kann. Haben Sie da ergänzende Informationen?
Ja, wenn wir mit den Masken mal anfangen, letztendlich ging es uns gerade, als das ganze Thema gestartet ist, darum, die Tröpfchen, die jeder von uns ausatmet beim Sprechen, beim Atmen, zurückzuhalten. Und da hilft natürlich auch eine einfache Stoffmaske. Wenn wir in der Lage sind, hochwertigere Masken zur Verfügung zu stellen im breiten Maße, dann sollte man natürlich das tun. Wenn ich also im Prinzip die Wahl habe zwischen einem kleinen Stofftuch, was ich mir vor die Nase hänge, oder einer, zumindest einer OP-Maske, dann sollte ich natürlich lieber zu der besseren Maske greifen. Aber insgesamt wollen wir natürlich weiterhin so viel wie möglich die Tröpfchen zurückhalten, und das ist wichtig. Was die Gesundheitsämter angeht, ist natürlich das Problem jetzt umso größer geworden, Infektionsketten sinnhaft nachvollziehen zu können. Und natürlich besteht die Schwierigkeit, gerade wenn jemand so ein großes Event besucht hat, dass die Nachverfolgbarkeit nur noch damit gewährleistet, dass man sagt, hallo, wer war alles bei einem solchen Event dabei, hat vielleicht optimalerweise Teilnehmerlisten, über die man das Ganze machen kann. Aber es geht natürlich viel Zeit flöten, und da wäre halt natürlich das Kontakttagebuch, was ja mehrfach schon in der Diskussion stand, hilfreich, zumindest, dass man eine Idee bekommt, wo ich die letzten 14 Tage gewesen bin. Und die Corona-App hätte es ja auch leisten können, wenn sie vermehrt runtergeladen worden wäre, um eben diese ganzen Maßnahmen zu unterstützen. Aber eben umso wichtiger ist es jetzt wieder, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen, die Zahlen deutlich zu senken, damit wir eben diese Nachverfolgung wieder besser gewährleisten können.
Wir haben einige Hörerstimmen, die sich per Mail bei uns melden. Einige, die die jetzigen Maßnahmen zu streng oder falsch organisiert ansehen. Zum Beispiel Christian Preller aus Stendal. Der schreibt, dem eigentlichen Problem komme man nicht bei den privaten und öffentlichen Feiern und tatsächlichen Superspreader-Events. Gastronomie, Kultur und Touristik zu schließen, sei nur der einfachere Weg, nicht der zielgerichtete. Michael Bock schreibt uns aus Hamburg. Er würde grundsätzlich die Maßnahmen begrüßen, schildert aber die Erfahrung aus seinem Sportverein. Dort sei es in den vergangenen Monaten zu keinen Infektionen gekommen, eben weil man Verdachtsfälle rechtzeitig ausgeschlossen habe. Es habe viel Testungen gegeben. Alle dort würden nun bedauern, dass diese Anstrengungen nicht geholfen hätten, ihren Amateursportbetrieb zu erhalten. Und dann haben wir die Mail von Dirk Becker. Er könne die Jammerei über die Einschränkungen, Verluste an Freiheit nicht mehr hören. Es gehe nicht darum, wie viel wir uns leisten können. Vielmehr müssten wir uns fragen, warum ein Teil der Bevölkerung seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Und Herr Baum, da möchte ich Ihnen auch dann Herrn Ulrich Gemoll noch mal zu Gehör geben. Als Schüler in den 50er, 60er Jahren haben er noch gelernt, seine individuellen Rechte immer zu überprüfen im Hinblick auf die Pflichten gegenüber der Gesellschaft als Ganzer. Er habe den Eindruck, heutzutage wird sich darum wenig gekümmert. Herr Baum, teilen Sie den Eindruck?
Ja, nur zum Teil. Also ich sehe ja nach den Umfragen, dass ein großer Teil der Bevölkerung mitgeht. Man muss sie wirklich mitnehmen. Und mitnehmen heißt, dass auch die Menschen das verstehen müssen. Vieles ist ungereimt und ungerecht. Das muss erklärt werden. Aber ich bin auch bestürzt darüber, dass einige Menschen nicht begreifen, dass wir in so einer solchen Situation Solidarität brauchen. Solidarität mit den besonders Gefährdeten zum Beispiel und vor allem. Also wir müssen zusammenstehen. Ich bin froh, in Deutschland zu leben und nicht im Amerika von Herrn Trump. Wir hören ja jetzt gerade in den Nachrichten, wie der mit den Infektologen umgeht. Ich meine, hoffentlich ist der Spuk morgen zu Ende. Bei aller Fehlerhaftigkeit dessen, was wir tun, und wir tasten uns ja irgendwie voran, sind wir auf einem sehr viel besseren Weg. Und die Länder um uns herum sind ja sehr viel drastischer. Wenn ich ab 8 Uhr abends meine Wohnung nicht mehr verlassen kann, wie in Österreich, fühle ich mich enorm eingeschränkt. Das kann ich ja in Deutschland noch, solange die Solidarität hält.
Das Stichwort, wir tasten uns heran, das will ich aufgreifen. Unser Hörer Jürgen Welke aus Freiburg im Breisgau hat zum Beispiel noch sehr konkrete Fragen zum Forschungsstand über die Eigenschaften des Virus SARS-CoV-2. Herr Stürmer, er fragt, wie lange kann dieses Coronavirus denn außerhalb des Wirtes überleben, zum Beispiel auf Oberflächen? Welche Rolle spielen Aerosole? Welche Rolle spielt, ob jetzt Kälte herrscht oder Hitze im Sommer? Was wissen wir Neues über das Virus, was wir im Frühjahr noch nicht wussten?
Ja, wir haben schon einiges natürlich gelernt. Gerade die Aerosolverbreitung war ja am Anfang gar nicht so das Thema. Und da haben wir doch sehr viel dazu lernen müssen. Und mit dem Wissen können wir natürlich auch entsprechende Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen einleiten, sei es durch Aerosolfilteranlagen in Restaurants, Gaststätten, Schulen und. Die Oberflächenstabilität des Virus wird ja oft mit sehr hohen Zahlen, da kommen ja teilweise Tage bis Wochen an die Öffentlichkeit. Man muss das immer relativieren, weil das ja meistens Untersuchungen unter Laborbedingungen sind. Im realen Leben ist tatsächlich die Schmierinfektion weiterhin untergeordnet, was die Verbreitung angeht. Nichtsdestotrotz ist eben die klassische Hygiene, also für uns persönlich die Handhygiene, sehr wichtig und auch regelmäßiges Desinfizieren von Oberflächen darf nicht vernachlässigt werden. Aber insgesamt ist aus der sogenannten Schmierinfektion eher wenig zu erwarten. Und dass die Aerosole eben ein Problem darstellen, das ist, wie gesagt, relativ neu. Aber da wissen wir inzwischen, wo es herkommt und können uns auch aktiv dagegen schützen.
Herr Stürmer, bleiben wir direkt bei Ihnen. Thomas Scheinmann aus Freiburg hat uns geschrieben, er kritisiert den Teil-Lockdown generell und er argumentiert, jeden Tag würden in Deutschland über 2500 Menschen sterben. Sehr viele davon aus Gründen gegen die Regierung leicht etwas tun könne. Warum werde zum Beispiel nichts dagegen getan, dass 20.000 Menschen jährlich an antibiotikaresistenten Keimen sterben würden? Gegen diese Summe aller Krankheits- und Todesrisiken sei das Coronavirus relativ unbedeutend. Zitat Ende. Sie werden auch immer wieder mit solchen Meinungen konfrontiert werden. Was antworten Sie?
Ja gut, wir dürfen Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Wir haben zum einen hier eine Situation, die ja kontrolliert ist. Wir lassen ja die Pandemie nicht frei. Das Virus ist ja, auch wenn wir nicht das Gefühl haben, augenblicklich, aber doch unter einer relativen Kontrolle. Wir würden deutlich mehr Todesfälle sehen, wenn wir nicht Einhalt gebieten würden. Es lohnt sich, den Blick nochmal retrospektiv zurück nach Norditalien zu richten, wo die Pandemie die Italiener sehr, sehr stark getroffen hat und Maßnahmen nicht schnell genug hochgefahren werden konnten. Es lohnt sich der Blick nach Brasilien, nach Amerika. Das sind natürlich andere Gesundheitssysteme als bei uns, aber wir sehen, wenn das Virus das machen darf, was es kann, würden wir über ganz andere Zahlen reden. Insofern mag ich diese Vergleiche nicht und möchte eigentlich auch mir gar nicht vorstellen, wie es auch in unserem Land, und da gebe ich Herrn Baum vollkommen recht, uns geht es sehr, sehr gut. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es hier ausgesehen hätte, wenn es anders wäre.
Aus Landberg am Rech ruft uns Herr Wuchner an. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich glaube, man zieht das Pferd von der falschen Seite auf. Man müsste den Menschen erstmal die Angst nehmen, dass sie Maßnahmen respektieren. Also überwiegende Maßnahmen sind ja sowieso in unserer Zivilisation selbstverständlich. Wenn jemand Grippe hat, dann gebe ich ihm nicht die Hand. Aber was ich verstehen möchte, was kann ich in der Zeit tun, bis es einen Impfstoff gibt? Und dieser Impfstoff wird nicht nebenwirkungsfrei sein. Und deshalb wäre ich dafür, der Gesundheitsminister sollte sich erstmal um Maßnahmen kümmern, wie man mit vorhandenen Mitteln, mit Naturheilmitteln, alleine schon der Knoblauch ist antiviral. Wenn ich Wasserstoffperoxid nehme, also ich persönlich nehme es, spritze mir das in die Nase und dann wird jeder Virus oxidiert. Es gibt Vorsorgemöglichkeiten, die soll man nutzen. Und interessanterweise habe ich jetzt von, wie heißt der Gesundheitsexperte von der SPD, Herr Lauterbach, hat auch geäußert, man soll den Menschen Vitamin D verabreichen. Also das ist nicht wörtlich, sondern das kann ich davon ableiten. Er geht von einer Studie aus und hat festgestellt, oder dieser Studie heißt es, jeder, der einen Vitamin D-Spiegel über 30 hat, ist kaum vom Virus befallen. Die meisten Todesfälle, so schließe ich, sind Menschen, die einen Vitamin-D-Spiegel hatten, der weit unter 30 liegt.
Herr Wohler, ja, dann bevor die Nachrichten kommen, ich will Sie nicht unterbrechen, aber da sind drei Aspekte drin, da wollen wir natürlich Herrn Stürmer noch die Möglichkeit geben zu antworten. Herr Stürmer, Wasserstoffperoxid in die Nase, Vitamin D oder Knoblauch oder alles zusammen?
Also grundsätzlich muss man einfach mal festhalten, dass eine gesunde Lebensweise überhaupt nicht schadet. Und Vitamin D ist eine Substanz, die viel in der Diskussion steht, ob sie uns wirklich hilft oder auch nicht, ob es nur Möglichkeiten sind, da ein bisschen Geld zu schneiden von Seiten der Präparatehersteller. Ich denke, insgesamt ist eine gesunde Lebensweise sehr wichtig und uns generell gegen Infektionserkrankungen zu schützen. Ich würde nur davon abraten, jetzt zu viel rum zu experimentieren. Gerade das Internet bittet Quelle für absurdeste Ideen, um auch wieder mal Herrn Trump zu nennen. Insofern muss man da sehr vorsichtig sein. Wichtig
das, was
ist,
Sie gesagt haben, ja, Herr Buchner, das ist nebenwirkungsfrei. Wasserstoffperoxid besteht nun mal nur aus Sauerstoff und Wasser. Da gibt es keine Nebenwirkungen. Der Knoblauch gibt auch keine Nebenwirkungen, außer dass man riecht. Ja? Sie dürfen das nicht klein halten. Wir müssen etwas tun, dass das Immunsystem gestärkt wird. Und ich habe den Eindruck, es wird alles nur für die Pharmaindustrie unternommen. Es wird nur ein Impfstoff gesucht, der letztlich mit Nebenwirkungen versehen ist. Also hier muss erstmal eine Gefahr gebannt werden, die Angst der Menschen. Wenn die Menschen mit Vorsorgemaßnahmen ihre Angst überwinden, dann kann unser Leben auch wieder weitergehen. Dann sind die wirtschaftlichen Schäden auch weitaus geringer.
Wunderbar, Herr Wuchner. Vielen Dank. Herr Stürmer noch mal konkret dazu.
Ja, ich habe ihm ja da nicht widersprochen. Ich habe ja gesagt, jeder ist freigestellt, sich seinem Körper noch zusätzliche Unterstützung zu geben. Aber man darf nicht vergessen, das, was uns wirklich jetzt hilft und wichtig ist, sind die AHA-Regeln. Also Abstand halten, Hygienemaßnahmen, die Alltagsmaske zu tragen, ausreichend zu lüften und entsprechend jetzt vor allem auch in der nächsten Zeit die Kontakte zu reduzieren. Und was die Nebenwirkungen des Impfstoffes angeht, wir werden eine Substanz in der Zulassung oder nach der Zulassung bekommen, die eben nicht Nebenwirkung in der Form haben wird, dass man davor Angst haben muss. Angst ist generell ein falscher Ratgeber und die brauchen wir nicht, die ist auch nicht nötig. Respekt ist wichtig. Respekt zum einen vor dem Erreger, aber auch Respekt in der Gesellschaft, verantwortungsbewusstes Handeln.
Frau Baas, das Thema mit dem Respekt, aber vor allen Dingen auch keine Angst zu schüren, das möchte ich Ihnen auch vor den Nachrichten geben. Nach den Nachrichten sprechen wir bestimmt noch über die Impfstoffforschung. Aber kurz noch an Sie, die Angst nehmen und gleichzeitig strenge Maßnahmen und deren Durchsetzung. Wie kriegen Sie das zusammen?
Also ich bin auch der Auffassung, dass man nicht immer mit Drohszenarien in die Bevölkerung gehen kann. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, immer nur in der Angst zu leben. Deshalb ist wichtig, dass wir Maßnahmen, die wir jetzt machen, Regeln, die wir aufstellen, breit diskutieren und die Menschen dabei mitnehmen. Und diese manchmal wirklich Drohrhetorik, die der ein oder andere aufzeigt, die hilft manchmal, um bestimmte Maßnahmen auch durchzusetzen. Aber es ist kein Element, das man auf Dauer nutzen kann über eine Pandemie, die vielleicht viele Monate oder vielleicht uns auch noch Jahre begleiten wird, immer mit diesem Angstszenario zu arbeiten. Da muss es andere Konzepte geben, um die Menschen mitzunehmen, dass sie die Maßnahmen akzeptieren. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei.
Noch kurz vor den Nachrichten, Herr Baum. Jetzt wird ja auch immer wieder davor gewarnt, auch wir Medien werden davor gewarnt, zu viel Panik zu verbreiten. Wie ist dieses Verhältnis, ernsthaft zu warnen und andererseits keine Angst zu schüren, Ihrer Ansicht nach derzeit gewichtet?
Es ist ganz wichtig, dass die Menschen aus eigener Ansicht ihr Verhalten bestimmen lassen und nicht durch Drohung. Also Vertrauen aufgebaut werden. Wir haben viel zu viel Misstrauen in der Gesellschaft jetzt gegenüber den Maßnahmen. Es muss gelingen, dass das Vertrauensbasis verbreitet wird und dann ist die Angst kein Ratgeber, sondern die Einsicht in ein vernünftiges Verhalten.
Vor den Nachrichten fiel das Stichwort die Impfstoffforschung. Da werden ja auch verschiedene Impfstoffe gehandelt. Einige sollen schon sehr weit sein, andere eben nicht. Und natürlich die Frage, wann kann auch flächendeckend geimpft werden? Herr Stürmer, vielleicht bringen Sie uns kurz auf den Stand.
Ja, es gibt ja diverse Impfstoffe, die in der sogenannten Phase 3 in der klinischen Prüfung sich befinden. Das ist die letzte Studienphase vor der Zulassung oder vor dem Zulassungsantrag. Einige der Firmen haben ja auch schon Anträge eingereicht, die jetzt gerade im sogenannten Review-Prozess sind. Also die werden geprüft und die Daten werden gesichtet von den Behörden. Es sind unterschiedlichste Techniken, die angewendet werden von unterschiedlichen Herstellern. Und ich bin doch relativ überzeugt, dass wir im nächsten Jahr mindestens einen Impfstoff zur Verfügung haben werden. Was natürlich die flächendeckende Anwendung angeht, das wird nochmal ein bisschen schwieriger, weil Zulassen alleine ist das eine Thema. Aber letztendlich muss natürlich auch ein Impfstoff produziert, verteilt und dann eben auch an die Bevölkerung verimpft werden. Und das ist auch natürlich nicht ganz trivial, aber ich bin immer noch Optimist, dass uns das im nächsten Jahr anfänglich gelingen wird, also so gegen Sommer hin, dass das Ganze starten kann.
Wir haben einige Mails bekommen, da heißt es von Cornelia Edel, sie sehe keine echte Alternative zu den Maßnahmen, obwohl sie als Single und starkem Interesse an Kulturveranstaltungen wirklich unter der Isolation leide. Matthias Nebel schreibt, er arbeite selbst am Theater und diese Befindlichkeitsdebatte über fehlende Kultur im nächsten Monat fände er beschämend. Für einen Monat keine kulturellen Einrichtungen konsumieren zu können, das halten wir alle aus. Mail von Karl Müller. Sogar der RBB Kultur hat am Freitag und Samstag seine Hörer ermuntert, schnell nochmal in Konzerte zu gehen. Hinter Maßnahmen stehen und mitziehen sehe anders aus. Und die Politik habe es versäumt, im Sommer die Vorbereitungen zu treffen, um Gesundheitsämter personell so auszustatten, dass die Infektionswege nachzuvollziehen sind. Das schreibt Carlo Schmidt. Ein Aspekt hatten wir noch gar nicht genannt. Es ist ja ein Bereich ausgenommen von diesen Schließungen. Das sind Schulen und Kitas. Das sei politisch so gewünscht, damit Kinder und Jugendliche eben nicht noch mal so leiden wie im Frühjahr. Unser Hörer Willi Lang aus Köln klagt allerdings, die Schutzmaßnahmen würden nicht einmal näherungsweise umgesetzt, deren Einhaltung nicht nachgehalten und somit würden alle, die in diesen Einrichtungen arbeiten, gefährdet, so auch zum Beispiel seine Lebenspartnerin. Und das deckt sich mit der Erfahrung von Frau Mondon aus Bonn, die jetzt in der Leitung ist. Richtig, Frau Mondon? Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, schön, dass ich in der Sendung bin.
Sehr gerne.
Also ich habe mich gefragt, wie es sein kann, wenn man sagt, 75% der Infektionen seien nicht mehr nachvollziehbar, dass dann genau die Orte und die Gelegenheiten, bei denen die meisten Menschen regelmäßig zusammenkommen und von denen man weiß, dass keine konsequente Einhaltung der Hygieneregeln dort gewährleistet werden kann, dass die nicht unterbunden werden. Und das sind eben Schulen, das sind Kindertagesstätten. Da gibt es groß angelegte Diskussionen. Lehrer und Eltern sind, finde ich, zu Recht empört. Sie hatten am Samstag in Deutschlandfunk eine Sendung dazu. Ich kann Ihnen nur sagen, also meine Tochter, die ist knapp 15, die geht auf ein Bonner Gymnasium. Und am Dienstag hieß es, es gibt wieder Sportunterricht in der Halle und zwar ohne Maske. Und zeitgleich werden Bereiche geschlossen, die sich die ganze Zeit schon extrem um die Einhaltung von Hygieneregeln bemühen und wo im Übrigen auch nachvollziehbar ist, wer zugegen war. Und ich finde, dass dieser Umstand erstens sehr riskant ist und darüber hinaus finde ich, dass er das Gesamtkonzept einfach nur unglaubwürdig macht.
Frau Baas, was antworten Sie, Frau Mondon?
Also, dass wir Kitas und Schulen auflassen, ist in der Tat eine politische Entscheidung, die damit zu tun hat, dass wir halt jetzt aus dem ersten Lockdown im März die Erkenntnisse haben, dass es eben vielen Kindern und Schülern bis hin zu Gewaltanwendung eben, die dann nicht mehr sichtbar waren, auch sehr schlecht gegangen ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich Kitas und Schulen zumache, habe ich sofort auch einen wirtschaftlichen Lockdown, den wir diesmal nicht wollten. Also das heißt, weil Eltern einfach dann zu Hause bleiben bei ihren Kindern, was selbstverständlich ist, und dann quasi auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer faktisch zu Hause bleiben. Und so hätten wir einen strengen Lockdown gehabt. Ja, ich gebe zu, es ist ein Risiko. Wir setzen darauf, wenn alle Maßnahmen halten, dass wir die Kontakte trotzdem reduzieren und wieder nachvollziehbar machen. Ich will nicht verhehlen, dass es auch Stimmen gab, die gesagt haben, wir müssten alles komplett wieder schließen, auch Kitas und Schulen. Aber das war eine Entscheidung, die wir im Sinne der Eltern gemacht haben und natürlich auch im Sinne der Kinder. Was ich dazu sagen will,
Frau Mondern?
Ich würde dazu gerne eine Sache sagen. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie Sie argumentieren. Und ich habe auch beim sogenannten ersten Lockdown das vollste Verständnis dafür gehabt. Die entscheiden aber nicht im Sinne aller Eltern und im Sinne aller Schüler, sondern ich würde mal sagen, da gibt es eine 50-50-Verteilung. Was mich am meisten aufregt, ist wirklich, dass ich den Eindruck habe, dass einige Leute, die in relevanten politischen Ämtern sind, in diesen ganzen Monaten, und das ist jetzt schon über ein halbes Jahr, ihren Job nicht gemacht haben. Denn wir wissen, dass es das Virus gibt. Wir wissen, dass es nicht so schnell wieder loszukriegen ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, wo es krankt, gerade im Schulsystem. Und wir haben es nicht geschafft, uns flexibel aufzustellen. Und ich finde, dass die Schüler und Schülerinnen, die Lehrerinnen und auch die Eltern ein solches Risiko eingehen müssen, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, weil Leute in den Kultusministerien nicht in der Lage sind, flexible Konzepte zu erarbeiten. Das finde ich ein Skandal. Also für eine Industrienation mit diesen Erfahrungen, ich finde, das geht einfach nicht.
Frau Mondon, vielen Dank. Frau Baas nochmal dazu.
Danke.
Da gebe ich, den Satz konnte ich nicht mehr anführen, aber Sie haben vollkommen recht, dass Sie das aufregt. Ich gehöre zu denen, auch die SPD-Fraktion sagt, wir hätten die Sommerferien definitiv nutzen müssen, um auch Präventionskonzepte für die Schulen und Kitas zu erarbeiten. Was ich damit meine ist, dass man mit Schichtsystemen zum Beispiel arbeitet, damit nicht so viele in einer Klasse sind. Dass wir Lüftungssysteme, die es zwischenzeitlich gibt, in Klassenräume auch geben, wo man nicht so gut lüften kann. Also das hätte man alles in der Sommerpause einleiten können. Und das kritisiere ich auch. Und da kann ich die Wut auch zum Teil verstehen, weil nämlich natürlich auch gerade Lehrerinnen und Lehrer, und wir wissen, dass da viele auch zu dem sogenannten Risikopersonen gehören, die natürlich auch ängstlich, sag ich mal, in den Unterricht gehen. Und auf der anderen Seite haben wir Gott sei Dank bei vielen, vielen Kindern einen milden Verlauf bis hin zu gar keinen Symptomen. Aber man muss trotzdem das Digitale ausbauen, Schichtsysteme möglich machen, mit Geräten arbeiten, die die Luft auch anders filtern. Also diese Konzepte, da gebe ich Ihnen recht, diese Chance haben wir verpasst. Das muss jetzt schnell nachgeholt werden und der Bund hat dafür jetzt auch Gelder für die Schulen, für den digitalen Ausbau zur Verfügung gestellt. Das muss jetzt auch abgerufen und umgesetzt werden in den Ländern.
Herr Baum, Sie noch dazu. Grundrechteschutz ist ja auch ein Thema, was viele Lehrer jetzt anführen, wenn Sie sagen, Ihr Gesundheitsschutz werde hinten angestellt. Denn Jugendliche können ja durchaus ansteckend sein, auch wenn bei ihnen die Krankheitsverläufe selbst eher schwächer sind. Aber Lehrer können auch schwer erkranken. Wie geht man mit dieser Beeinträchtigung von Grundrechten um?
Ja, das ist ein Risikobereich. Da ist natürlich die Frage, ob man Lehrer, die in einem besonderen Risiko ausgesetzt sind durch ihre Vorerkrankung, freistellt. Aber ganz wichtig ist, dass man natürlich die Schulen so einrichtet, dass das Risiko gemindert wird. Das ist ja eben schon zur Sprache gekommen. Also ich habe hohen Respekt vor den Lehrern, die sich jetzt dieser Aufgabe stellen. Und es ist ja entschieden worden nach den Erfahrungen des Frühsommers. Die Schließung von Kitas und Schulen war eine Katastrophe, nicht wahr? Hat bis in die Familien hineingewirkt. Er hat die Kinder aus der Bahn geworfen. Also, dass man jetzt versucht, diesen Bereich auszunehmen, das verstehe ich. Aber er ist mit großen Risiken belastet. Und noch eins, also es ist sicher richtig, jetzt auch die Versäumnisse der Vergangenheit zur Sprache zu bringen. Aber jetzt müssen wir aus diesen Versäumnissen lernen. Wir müssen in die Zukunft blicken. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass in Köln das Gesundheitsamt erheblich aufgestockt worden ist. Die Gesundheitsämter, die sind ja im Grunde der Kern der Bereich der Bekämpfung, sind wohl überall jetzt ertüchtigt worden, wohl noch nicht genügend, aber das ist ein Bereich, wo wir wirklich gelernt haben. Und es ist ja sehr merkwürdig, jetzt vor der Frage zu stehen, was hilft uns eigentlich, was ist positiv an Corona? Ich will das gar nicht sagen, so Corona ist ja schrecklich weltweit, aber wenn es uns hilft, Trump loszuwerden, hat es wenigstens eine gute Folge.
Ich will noch kurz bleiben bei dem Aspekt, um das abzuschließen, was eben den Bereich der Schulen und Kitas angeht, Herr Stürmer. Da ist ja nach wie vor noch etwas Unklarheit in der Wissenschaft, inwieweit eben doch Kinder stärkere Träger und Verbreiter des Virus sind oder eben nicht. Gibt es hier mittlerweile etwas mehr Klarheit?
Es ist gerade wieder eine Studie veröffentlicht worden, die zeigt, dass doch auch Kinder einen relativ hohen Antikörper, also relativ viele Kinder Antikörper hatten. Also, dass Kinder überhaupt nicht infizierbar sind, ist sicherlich ad acta zu legen. Kinder können sich auch sehr wohl und sehr gut anstecken. Wir haben gehört, sie werden nicht so stark krank. Wahrscheinlich ist die Phase, in der sie das Virus verbreiten können, auch etwas kürzer. Und somit sind sie nicht die massiven Verteiler der Infektion. Aber wir sollten es nicht außer Acht lassen. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, was das Virus über kurz oder lang an Folgeschäden in uns anrichtet. Und gerade die Kinder haben ja noch ein ganzes Leben vor sich. Und das wäre jetzt nicht gut, wenn wir jetzt da ein hohes Risiko eingehen. Ich kann die ganze Diskussion auch sehr gut nachvollziehen. Ich selber habe auch viel kritisiert, dass die Sommerferien nicht gut genutzt worden sind, dass man sich nicht intensiv Gedanken gemacht hat, wie man Kinder und Lehrer schützen kann. Was wir zumindest in Hessen haben, ist ein freiwilliges Testangebot für die Lehrer in regelmäßigen Abständen, sodass man da ein bisschen mehr Sicherheit reinbekommt. Aber ich denke, da gibt es noch ganz andere Maßnahmen, die umgesetzt werden müssten.
Und wir bleiben in Frankfurt am Main. Von Dorft ruft uns Herr Jena an. Ich grüße Sie, Herr Jena.
Guten Tag.
Ihr Beitrag.
Ja, ich habe bereits in der letzten Woche Ihre Sendung gehört und da hat zum selben Thema und da hat ein Hörer angerufen von der Insel Föhr und sich gewundert, dass bei ihm die Kneipen geschlossen werden, wenn in Berlin die Infektionszahlen hochgehen. Dann hat der Mann erinnert an ein Ampelsystem, was die Kanzlerin schon im Sommer mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen hatte, zu dem aber nie Konsequenzen vereinbart wurden. Und meiner Meinung nach kann so ein Lockdown nur regional so differenziert erfolgen nach lokalen Infektionszahlen. Wenn also in Frankfurt die Inzidenzwerte hochgehen, dass dann in Frankfurt auch Lockdown ist und in Berlin entsprechend und auch in den Kreisen, in denen das dann so ist, damit jede Region auch selbstverantwortlich ist, dafür die Maßnahmen wieder runterbekommen zu können, indem sie praktisch die Infektionszahlen versucht niedrig zu halten.
Herr Jena, vielen Dank. Das gebe ich direkt an Frau Baas weiter. Warum nicht doch stärker regional sein? So argumentiert Herr Jena.
Ja, das hatten wir ja über den Sommer, dass die Länder unterschiedliche Infektionszahlen hatten und zum Teil sogar einzelne Kommunen und die auch eigene Entscheidungen dann getroffen haben. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass wenn man sich die Landkarte anschaut, es kaum noch weiße Flecken gibt. Und ich will mal daran erinnern, dass viel kritisiert wurde, dass es eben keine einheitlichen Maßnahmen gibt. Aber der Föderalismus hat ja den Vorteil. Deswegen setze ich auch immer drauf, dass eben die einzelnen Länder nach ihren Infektionszahlen entscheiden können. Und im Sommer war es ja so, dass es eben weiße Flecken gab und natürlich kann ich nicht da irgendwie Einrichtungen schließen, wo es keine Infektionszahlen gibt. Aber jetzt sieht die Landkarte eben flächendeckend so aus, dass selbst in Gebiete, wo es bisher wenig Infektionen geht, auch da die Zahlen massiv steigen. Und das ist einfach ein Indiz, dass wir jetzt flächendeckend und auch bundeseinheitlich bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen.
Maßnahmen angemessen oder nicht, das geht hin und her. Ein Aspekt kommt jetzt von den Hörermails sehr stark, nämlich der öffentliche Personennahverkehr. Da hat uns eine anonyme Hörerin angerufen, die beobachtet hat, dass eben Busse, Bahnen, S-Bahnen überfüllt seien. Menschen würden laut telefonieren, zum Teil ohne Mundschutz, er werde zum Teil nicht adäquat getragen. Die Mail von Ulrich Drüner kommt dazu. Den ÖPNV dürfe man dicht gedrängt benutzen. Das sei ein Kontrast zu den Theatern, die geschlossen seien. Und schon vor einigen Tagen hat sich eine Hörerin bei uns gemeldet, Frau Konradi. Das war besonders interessant, weil sie bei einer Rettungsstelle arbeitet, die Covid-Patienten eben aufnehme. Und nach ihrer Erfahrung und von dem, was sie aus den Gesprächen erfährt, seien eben nicht so sehr die Kulturstätten und Gastronomen die Pandemietreiber, sondern der öffentliche Personennahverkehr spiele eine Rolle. Aber weil hier keine entsprechenden Untersuchungen gemacht würden, werde dieser Aspekt einfach ignoriert. Frau Baas, ist der ÖPNV unterschätzt in seiner Wirkung, das Virus zu verbreiten?
Das müsste man vielleicht auch den Virologen noch mal fragen.
Kommt gleich noch, ja.
Genau. Aber was ich glaube, das ist regional unterschiedlich. Also ich erlebe schon sehr viele Kontrollen und auch, dass auf die Maskenpflicht hingewiesen wird und auch Bußgelder verteilt werden. Also ich zumindest da, wo ich auch unterwegs bin, ja, und es ist so, man ist da sehr eng aneinander und wenn man sich an die Regeln hält, die wir da alle vereinbaren, die müssen, das hatten wir gerade mit den Demonstrationen schon, auch kontrollierbar und eingehalten werden. Ansonsten fehlt die Akzeptanz. Aber wie weit das tatsächlich zum Infektionsgeschehen, wenn ich im öffentlichen Nahverkehr mich nicht so lange aufhalte, es sei denn, ich fahre jetzt von, wo ich herkomme, von Duisburg nach Berlin in der Bahn 4 Stunden, das ist schon eine lange Zeit. Aber ich weiß nicht, ob es schon Studien gibt, die in dem Teil öffentlichen Nahverkehr das mal versucht haben zu erörtern, wie weit das zu Infektionen oder zur Verteilung auch beiträgt.
Da sind wir wieder bei Ihnen, Herr Stürmer, ÖPNV. Gibt es da Studien zu oder ist das immer noch zu unklar?
Also ich habe bis dato jetzt keine wirklich groß angelegte Studie gelesen oder gesehen, die sich dem angenommen hat. Wir kennen natürlich aus der Vergangenheit, auch vor SARS-CoV-2, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht unerheblich dazu beiträgt, dass sich Schmierinfektionen verbreiten können und auch Tröpfcheninfektionen. Insofern ist es auch nur eine logische Konsequenz, dass wir davon ausgehen müssen, wenn der öffentliche Personennahverkehr ungeregelt wäre, dass wir dort eine nicht unerhebliche Zahl von Infektionen sehen würden. Und ich sehe aber auch hier die Betreiber in der Verantwortung, eben solche Situationen zu erkennen und zu entzerren, weil es ist natürlich klar, wenn ich 20 Minuten im Bus sitze und der Bus ist überfüllt, da ist weder ein Abstand da und dann haben wir natürlich auch Leute, die Maske nicht richtig tragen, gegebenenfalls vielleicht auch nur Stoffmasken als Mund-Nasen-Schutz tragen, dann kommen wir in eine Situation, wo es doch gefährlich werden könnte und da muss man auch nochmal ganz genau hinschauen, gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.
Die muss man auf jeden Fall ergreifen, meine ich. Denn ich werde angehalten, wie wir alle, Abstand zu halten. Ich kann das nicht in einer voll besetzten Straßenbahn. Das kann man auf Dauer nicht hinnehmen. Ich steige gar nicht mehr ein. Warum werden beispielsweise nicht mehr Bahnen eingesetzt? Es geht ja nicht nur um den Mundschutz in den Bahnen, sondern man steht eng gedrängt oder sitzt eng gedrängt in einem, ob nun 5 Minuten oder 10 Minuten, das ist ja ganz unerheblich. Diese Gefahren Quelle ist nicht im Blick und das bemängle ich auch. Frau Engels, ich möchte aber, bevor die Sendung endet, noch einen Aspekt einbringen. Das ist Europa. Wir leben nicht alleine hier auf unserer Insel, sondern wir sind eng verbunden mit unseren europäischen Nachbarn und wenn die zusammenbrechen, das müssen wir auch mal im Auge haben, Italien, Frankreich, Spanien, dann sind wir mit betroffen. Und es wird zu Recht gefordert, dass die Europäische Union auch jetzt dafür sorgt, sorgen muss, dass es einheitlichere Standards gibt, zum Beispiel für die Quarantäneregeln. Dieser Blick auf Europa, also über unseren Tellerrand hinaus, der darf nicht vernachlässigt werden.
Hatte ich mir eigentlich für die Schlussrunde aufgehoben, aber jetzt haben Sie es jetzt schon eingebracht. Ein Aspekt noch kurz hinein, was wir kurz vor 11 hatten. Da hatten wir ja die Meinung eines Hörers, der sehr stark auf Wasserstoffperoxid setzte, in die Nase gesprüht, nur Sauerstoff und Wasser, das könne bei der Virenabwehr helfen. Jetzt meldet sich Fiona Rögner zu Wort, die warnt, nein, auf gar keinen Fall, H2O2 sei stark ätzend und solle nicht in die Nase gesprüht werden. Herr Stürmer, vielleicht können Sie da noch eine klare Aussage treffen aus Ihrer Sicht.
Ja, also es ist schon so, dass jede Substanz irgendwo auch gefährlich ist. Also H2O2 sollte man nicht ohne weiteres anwenden. Es ist eine Konzentrationsfrage natürlich. Und ich rate grundsätzlich von diesen Hausmittelchen zur Virusbekämpfung ab, weil eben es in Laienhand immer wieder zu Unfällen kommen kann. Also das sollte man nicht machen. Und meine klare Empfehlung habe ich ja vorhin schon genannt. Insgesamt gesund leben. Durch die Ernährung gar keine Diskussion, gar keine Probleme. Aber ich würde alles Chemische aus der ganzen Geschichte rauslassen.
Haben wir das auch noch sortiert. Und damit steigen wir ein in die Schlussrunde. Gerade klang es schon an, Frau Baas, es ist ja auch viel in Rede, dass man jetzt bei dieser zweiten Wellenbekämpfung nicht wieder so stark die europäische Ebene vernachlässigt. Wie sehen Sie da die Lernerfolge? Wir hören jetzt, dass natürlich in den grenznahen Regionen zum Teil auch Patienten aus Belgien oder anderen Ländern aufgenommen werden. Wie lange wird das noch gut gehen und wird der europäische Zusammenhalt nach Ihrer Einschätzung so stark herausgefordert, wie wir das im Frühjahr hatten?
Also es ist schon, wenn man sich die Landkarte um uns herum anschaut, was in anderen Ländern, die tief dunkelrot sind, schon eine enorme Herausforderung. Und wenn ich mich daran erinnere, welche Diskussionen wir hier über unsere Bundesländer führen, dann ist es ungleich schwerer natürlich, mit Nationalstaaten bestimmte Regeln einheitlich zu vereinbaren. Aber ich glaube, die Karte zeigt deutlich, dass das erforderlich ist, dass es auch hier zu gemeinsamen Absprachen kommen muss, zu Unterstützung auch bei Intensivkapazitäten, beim Aufbau eines Gesundheitsdienstes und so weiter. Das ist ja in vielen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen helfen wir ja auch, weil wir das im Moment noch können. Aber die Frage ist, wenn wir unsere Zahlen nicht runterbekommen, dann werden wir diese Hilfe irgendwann auch nicht mehr leisten können. Und deshalb muss Europa sich da aufstellen insgesamt mit den wichtigsten Maßnahmen. Das ist elementar wichtig, weil wir auch was das Reisen angeht und so weiter, das sind ja Dinge, wir leben so global und in Europa so nah aneinander, dass wir nie als Nationalstaat alleine diese Pandemie bekämpfen können, sondern das kann nur gemeinsam funktionieren.
Herr Stürmer, wie erleben Sie die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg oder den Informationsaustausch, was die Forschung angeht? Über die Corona-Warn-App haben wir noch gar nicht gesprochen, die ja auch in vielen europäischen Ländern anders gehandhabt wird, noch nicht funktioniert. Inwieweit setzen Sie da Hoffnung auf Europa oder bleibt es dann doch wieder im Klein-Klein?
Also insgesamt auf der Forschungsebene, der wissenschaftlichen Ebene ist der internationale Austausch sehr gut und das ist auch wirklich notwendig bei gerade einer Infektionserkrankung, wo der Erreger noch nicht mal ein Jahr bekannt ist. Die Corona-Warn-App in Deutschland ist zumindest aktueller Stand, glaube ich, mit 2 weiteren Ländern kompatibel. Das sollte natürlich insgesamt europaweit angeglichen werden und ein Virus kennt natürlich keine Grenzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch die Diskussion eben, wie wir es ja auch gesagt haben, von der Kommune über das Bundesland, über das gesamte Land auch nach Europa hinzutragen. Weil ohne eine große einheitliche Strategie wird es uns zwar gut tun, wenn wir unsere Zahlen wieder nach unten bringen, aber es hilft uns nicht wirklich viel, wenn um uns herum alles rot bleibt.
Herr Baum, Sie haben in Ihrer langen politischen Karriere schon viele Krisen erlebt, die dieses Land hier heimgesucht hat. Wie sehen Sie Deutschland aufgestellt und wie sehen Sie auch die Motivation in dieser Gesellschaft, noch einmal diese Anstrengung zu unternehmen wie im Frühjahr im Vergleich zu dem, was über dieses Land schon alles hinweggegangen ist?
Ja, also noch hält der Konsens. Also ich bin geprägt durch die Nachkriegszeit. Das waren ganz andere Verhältnisse und da haben wir alle gekämpft, um wieder rauszukommen. Eine solche Situation haben wir eigentlich nach dem Kriege nicht hier und auch weltweit nicht erlebt. Und Es sind Lernprozesse, die, und unsere Gesellschaft wird sich auf Dauer verändern. Auch wenn Corona eines Tages vorbei sein wird, werden wir daraus Lehren ziehen müssen, wie wir miteinander leben, wie wir arbeiten, wie wir wohnen, wie wir uns bewegen, wie wir kommunizieren. Das sind Lernprozesse, in die wir jetzt hineingehen, die wir wirklich sehr aufmerksam und mit großer Energie auch wahrnehmen müssen. Und eines ist ganz wichtig, wir sind ein freiheitlicher Rechtsstaat. Wir sind eine Demokratie und wir müssen beweisen, dass wir mit unseren Mitteln, mit den Mitteln einer Demokratie mit dem Virus fertig werden und nicht die autoritären Verhaltensweisen brauchen, die etwa in China oder in anderen Staaten angewandt werden.
Frau Baas, wie sehen Sie es? Glauben Sie, mit diesem 4-Wochen-Lockdown ist das Schlimmste für diesen Winter bewältigt oder werden wir noch weitere Lockdowns und dann wieder Phasen der Öffnung sehen?
Ich glaube, das kann im Moment niemand vorhersagen. Die große Hoffnung besteht, wenn sich jetzt wirklich alle an diese Maßnahmen halten und vor allen Dingen auch verstehen, dass dieser Monat jetzt wichtig ist, damit wir die Infektionszahlen auch wieder kontrollieren und nachvollziehen können. Dann wird uns das gelingen, zumindest auch wieder, das haben wir ja nach März gelernt, auch über ein paar Monate auch gut leben zu können. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Das Virus ist nach wie vor nicht weg, es ist nicht verschwunden und es kann immer wieder solche Wellen geben. Und wir müssen einfach aus neuen Erkenntnissen lernen und an Präventionskonzepten arbeiten, sodass es nicht immer wieder zu Up und Downs kommt.